Rainer, lies mal vor. 19. Kapitel. Jonathan Harkers Tagebuch. 1. Oktober, 5 Uhr vormittags. Ich ging verhältnismäßig leichten Herzens mit den übrigen auf die Suche nach unserem Feind, denn mir kommt es vor, als hätte ich Mina nie wohler und frischer gesehen. Ich bin froh, dass sie eingewilligt hat, zurückzubleiben und uns Männer allein handeln zu lassen. Es war mir ja von Anfang an unangenehm, dass sie sie in dieses gefahrvolle Unternehmen hereingezogen hatte. Nun aber, da ihr Werk getan ist und dank ihrer Energie, ihres Verstandes und ihrer Überlegung das ganze Material in einer Weise zusammengestellt und geordnet ist, die die Übersicht ungemein erleichtert, wird sie vielleicht selbst einsehen, dass ihre Aufgabe erfüllt ist und sie das Übrige getrost uns überlassen kann. Wir waren alle durch die Szene in Renfields Zimmer sehr erregt, denn als wir herauskamen, sprach keiner von uns ein Wort, bis wir das Arbeitszimmer erreicht hatten. Da sagte Morris zu Dr. Seward:
»Sagen Sie, Jack, wenn dieser Mensch uns nicht verblüffen wollte, ist er weitaus der vernünftigste Narr, den ich je gesehen. Ich weiß es nicht gewiss, aber ich vermute, dass er irgendeine ernstliche Absicht hatte. Wenn dies der Fall war, wird es ihn wohl verdrossen haben, dass es ihm nicht gelang, seinen Willen durchzusetzen.«
Lord Godalming und ich schwiegen, aber Van Helsing setzte hinzu:
»Freund John, Sie verstehen ja mehr von Irren als ich, und ich bin eigentlich froh darum. Denn ich fürchte, dass ich ihn, wenn ich zu entscheiden gehabt hätte, schon vor dem hysterischen Anfall freigelassen hätte. Aber wir leben und lernen, und bei der uns bevorstehenden Aufgabe dürfen wir nichts außer Acht lassen. Alles ist am besten so, wie es ist.«
Und Dr. Seward antwortete:
»Ich weiß nichts, als dass ich mit Ihnen übereinstimme. Wenn dieser Mensch ein gewöhnlicher Narr wäre, so hätte ich ihm unbedenklich getraut. Aber er ist förmlich ein Wegweiser auf dem Faden des Grafen, so dass ich fürchtete, ich könnte etwas Unrechtes tun, wenn ich seine Wünsche erfüllt hätte. Ich kann es nicht vergessen, dass er mit fast der gleichen Leidenschaft einmal um eine Katze bat und dann kurz danach den Versuch machte, meine Kehle mit den Zähnen zu zerreißen. Außerdem nannte er den Grafen seinen Herrn und Meister. Wer weiß, ob er nicht deshalb so dringend fort wollte, um ihn auf seinen verruchten Pfaden zu helfen. Diese scheußliche Kreatur hat Wölfe und Ratten und sein eigenes Gelichter in der Gewalt. Es sieht ihm auch ähnlich, dass er sich eines Irren für seine Zwecke bedient. Es schien ihm in der Tat sehr angelegen zu sein. Ich hoffe nur, wir haben das getan, was das Beste für uns ist. Diese Dinge, in Verbindung mit dem blutigen Werk, das uns erwartet, sind wohl geeignet, einen zu entmutigen.«
Der Professor trat an ihn heran und sprach in seinem ruhigen, gütigen Ton zu ihm:
»Freund John, Sie dürfen den Mut nicht sinken lassen. Wir versuchen in dieser traurigen und entsetzlichen Sache unserer Schuldigkeit zu tun. Wir können nichts anderes tun als das, was uns das Beste erscheint. Womit können wir denn sicherer rechnen als mit der Gnade Gottes?«
Lord Godalming hatte sich hinausgeschlichen und kehrte nach einigen Minuten zurück. Er hielt ein silbernes Pfeifchen hoch und sagte:
»Dieses alte Gerümpel ist unter Umständen voller Ratten. Wenn es so ist, habe ich ein gutes Gegenmittel, das ich mir herbeirufen kann.«
Nachdem wir die Mauer überstiegen hatten, gingen wir geradewegs auf das Haus zu. Wir hielten uns sorgfältig im Schatten, den die Bäume im Mondlicht auf das Gras warfen. Als wir an dem Tor ankamen, öffnete der Professor seinen Koffer und zog verschiedene Sachen heraus, die er auf der Treppenstufe in 4 Gruppen verteilt bereitlegte. Anscheinend eine für jeden von uns. Dann begann er:
»Liebe Freunde, wir gehen einer furchtbaren Gefahr entgegen, und wir brauchen Waffen verschiedenster Art. Unser Feind ist ja nicht nur ein Gespenst. Denken Sie daran, dass er die Kraft von 20 Männern besitzt und dass bei uns Hals und Rückgrat die gewöhnlichen Eigenschaften haben, also zerbrochen oder zerquetscht werden können, während ihm Gewalt allein nichts anhaben kann. Ein Mann, der stärker wäre als er, oder eine Anzahl Männer könnten ihn wohl zu bestimmten Zeiten festhalten, aber sie können ihn nicht verletzen, wie er uns Menschen verletzen kann. Wir müssen deshalb darauf bedacht sein, dass er uns nicht berühren kann. Bewahren Sie das auf der Brust!«
Damit nahm er ein kleines, silbernes Kruzifix und gab es mir, der ich ihm zunächst stand.
»Diese Blüten aber legen Sie um den Hals!«
Er gab mir einen verwelkten Kranz von Knoblauchblüten.
»Für andere Feinde, die mehr von dieser Welt sind, diesen Revolver und dies Messer, und für alle Fälle diese kleine elektrische Lampe, die Sie an der Brust befestigen können. Schließlich aber, und als höchsten Schutz dies. Aber wir dürfen es nicht ohne Not verwenden.«
Es waren dies einige geweihte Hostien, die er in ein Futteral legte und mir übergab. Die übrigen wurden in gleicher Weise ausgerüstet.
»Nun«, sagte er, »Freund John, wo sind die Dietriche? Wenn wir damit in das Haus kommen, so brauchen wir nicht durch das Fenster den Eingang zu erzwingen, wie damals bei Fräulein Lucy.«
Dr. Seward versuchte es mit einigen Dietrichen, wobei ihm seine Handfertigkeit als Chirurg recht zustatten kam. Bald hatte er einen passenden gefunden. Er drehte ein paar Mal hin und her, dann gab das Schloss nach und sprang mit einem schrillen Klang zurück. Wir drückten gegen die Tür, die rostigen Angeln kreischten und langsam ging sie auf. Es muss einen ähnlichen Eindruck auf uns gemacht haben wie der Eintritt in Lucys Gruft, den Dr. Sewards Tagebuch schildert, denn wir prallten alle zurück. Der Professor aber ging voraus und trat als erster in das offene Tor.
»In manus tuas domine«,
sagte er, indem er sich beim Überschreiten der Schwelle bekreuzigte. Wir schlossen die Tür ab, da wir befürchten mussten, von der Straße aus gesehen zu werden, wenn wir unsere Lampen leuchten ließen. Der Professor prüfte noch sorgfältig das Schloss, damit wir imstande wären, es rasch von innen zu öffnen, wenn ein plötzlicher Rückzug notwendig würde. Dann entzündeten wir unsere Lämpchen und gingen auf die Suche. Die sich kreuzenden Lichtstrahlen der kleinen Lampen zauberten seltsame Effekte an die Wände, während unsere Körper bizarre Schatten warfen. Ich konnte mit dem besten Willen des Gefühls nicht Herr werden, dass sich irgendein Fremder unter uns befinde. Vielleicht war es nur die Erinnerung an die grausamen Erlebnisse in Transsilvanien, die in dieser unheimlichen Umgebung wieder in meinem Gehirn auftauchten. Ich glaube, auch die anderen hatten das gleiche Gefühl, denn ich bemerkte, dass sie bei jedem Geräusch, bei jedem vorbeihuschenden Schatten sich umsahen, wie ich es ja an mir selbst beobachten konnte. Alles war mit dichtem Staub bedeckt. Auf dem Gang lag er anscheinend mehrere Zoll tief, außer an den Stellen, die frische Fußspuren aufwiesen, in denen ich beim Scheine meiner Lampe die Abdrücke von Sohlennägeln erkennen konnte. Die Wände waren feucht und dick mit Schmutz überzogen, und in den Winkeln hingen Unmengen von Spinnweben, auf denen sich der Staub angesammelt hatte, so dass sie zerfetzten Lumpen glichen, umso mehr, als sie teilweise durch das Gewicht ihres Staubes heruntergerissen waren. Auf einem Tisch inmitten dieses Flures lag ein großer Schlüsselbund. Jeder einzelne der Schlüssel war mit einem vergilbten Zettel versehen. Sie mussten schon mehrere Male benutzt worden sein, denn auf dem Tisch sah man verschiedene Eindrücke in der Staubdecke, ähnlich denen, die das Aufheben des Schlüsselbundes durch Van Helsing hervorgebracht hatte. Er wandte sich zu mir und sagte,
»Sie kennen diesen Platz, Jonathan. Sie haben sich Skizzen davon gemacht und wissen wahrscheinlich hier genauer Bescheid wie wir. Wie kommt man am raschesten zur Kapelle?«
Ich wusste ungefähr die Richtung, obgleich es mir bei meinem früheren Hiersein unmöglich gewesen war, mir dort Eintritt zu verschaffen. So führte ich die anderen, und nachdem wir ein paar Mal fehlgegangen waren, standen wir endlich vor einer niedrigen, gotischen Eichentür, die starke, eiserne Beschläge aufwies.
»Da ist es«,
sagte der Professor und richtete seine Lampe auf einen kleinen Lageplan des Hauses. Eine Kopie meiner Skizze, die ich seinerzeit meiner Originalkorrespondenz über den Hauskauf beigefügt hatte. Nach kurzem Suchen fanden wir den zugehörigen Schlüssel im Bunde und öffneten das Tor. Wir waren ja schon vorbereitet, dass etwas Übles hier unsere erwartete, denn als wir vor der Tür standen, strömte ein schwacher, garstiger Geruch aus den Ritzen heraus. Aber wer hätte einen derartigen Gestank für möglich gehalten, wie er uns hier nun entgegenschlug? Außer mir war noch keiner der übrigen mit dem Grafen in einem geschlossenen Raum zusammengekommen. Wenn ich in seiner Gesellschaft in seinem Zimmer war, befand er sich in dem ausgehungerten Stadium seiner Existenz. Mit frischem Blut vollgesaugt habe ich ihn nur in der verfallenen Kapelle gesehen, wo der Wind freien Zutritt hatte. Der ihm hier zur Verfügung stehende Raum war aber klein und eng, und die Luft war stickig und modrig. Es roch erdig. Ein Miasma schien in der übelriechenden Atmosphäre zu schweben. Wie soll ich aber den Gestank selbst beschreiben? Es war nicht der Leichendunst und der stechende, süßliche Geruch frischen Blutes, sondern als wenn die Fäulnis selbst wieder in Fäulnis übergegangen wäre. Pfui Teufel! Es wird mir ganz übel, wenn ich daran denke. Jeder Atemzug, den dieses Scheusal tat, schien sich in dem Raum festgesetzt und die Luft in ekelerregender Weise verpestet zu haben. Unter gewöhnlichen Verhältnissen hätte der Gestank wohl unserem Unternehmen ein Ende gemacht. Aber das war ein außergewöhnlicher Fall, und der erhabene, wenn auch furchtbare Zweck unseres Kommens gab uns eine über das normale Maß hinausgehende Widerstandsfähigkeit. Nach dem ersten Zurückprallen vor dem ekelhaften Hauch gingen wir ohne Ausnahme an unser Werk, es sei der verpestete Raum ein Rosengarten. Ehe wir mit der genauen Durchsuchung des Raumes begannen, sagte der Professor:
In erster Linie handelt es sich darum, herauszubekommen, wie viel Kisten noch hier sind. Wir müssen deshalb jedes Loch, jeden Winkel und jede Ritze durchforschen und versuchen, einen Aufschluss über den Verbleib der übrigen Kisten zu erhalten.
Ein Blick genügte, um zu sehen, wie viel Kisten vorhanden waren, denn sie waren sehr plump und groß. Ein Irrtum bezüglich ihrer Anzahl deshalb ausgeschlossen. Von den 50 waren nur noch 29 übrig. Es überlief mich kalt, als ich bemerkte, dass Lord Godalming sich plötzlich umkehrte und aus der gewölbten Türöffnung einen Blick in den dunklen Gang draußen warf. Mein Herz stand einen Augenblick still. Da, aus dem Schatten hervorstechend, meinte ich, des Grafen verruchtes Gesicht zu erkennen. Die hohe Nase, die rotglühenden Augen, die roten Lippen, die schreckliche Blässe. Es war nur einen Augenblick zu sehen, denn als Lord Godalming sagte, »Ich glaube, ein Gesicht zu erblicken«, aber es muss doch nur ein Schatten gewesen sein, drehte ich meine Lampe nach der angegebenen Richtung und begab mich hinaus auf den Gang. Aber nichts mehr war zu sehen, und da sich dort keine Winkel, keine Türen, keine Öffnungen befanden, sondern nur die festen Mauern, bot sich kein Versteck, nicht einmal für ihn. Ich nahm an, dass die Furcht die Mutter dieses Fantasiegebildes gewesen sei, und sagte nichts weiter. Einige Minuten später sah ich Morris plötzlich vor einem Winkel, den er durchsuchte, zurückschrecken. Wir verfolgten alle seine Bewegungen mit den Augen, denn eine gewisse Nervosität hatte sich zweifellos unserer bemächtigt. Der ganze Winkel war voll phosphoreszierenden Lichtes, in dem es zuweilen blitzte wie von Sternen. Wir zogen uns unwillkürlich zurück. Der ganze Raum füllte sich mit Ratten. Wir standen einige Minuten entsetzt da, nur Lord Godalming schien auf ein solches Ereignis gefasst. Er sprang rasch auf das große eisenbeschlagene Tor der Kapelle zu, das Dr. Seward von außen gesehen hatte und das auch ich kannte, drehte den Schlüssel im Loch, zog den Riegel zurück und riss den Flügel mit mächtigem Schwung auf. Dann zog er ein silbernes Pfeifchen aus der Tasche, setzte es an die Lippen und ließ einen lauten, schrillen Pfiff ertönen. Hinter Dr. Sewards Haus antwortete Hundegebell, und nach kaum einer Minute kamen drei Terrier um die Hausecke dahergeschossen. Unwillkürlich hatten wir uns alle gegen die Pforte zusammengedrängt, und als wir näher kamen, bemerkte ich, dass der Staub sehr zusammengetreten war. Die Kisten waren auf diesem Weg entfernt worden. Es war nur kurze Zeit vergangen, dennoch hatten sich die Ratten bis ins Ungeheuerliche vermehrt. Überall schwärmten sie umher. Im Scheine des Lampenlichts, das auf ihre beweglichen Körper und ihre glitzernden Augen fiel, meinte man, der Boden, den sie bedeckten, sei ein Sandhaufen, auf dem sich unzählige Leuchtkäfer tummelten. Die Hunde sprangen herbei, auf der Schwelle aber blieben sie stehen und knurrten. Dann hoben sie die Nasen hoch und begannen kläglich zu heulen. Die Ratten vermehrten sich immer noch und wir beeilten uns, aus der Kapelle herauszukommen.
Lord Godalming hob einen der Hunde auf und warf ihn über die Schwelle in das Innere. Kaum berührten seine Füße den Boden, da schien auch schon sein Mut zurückzukehren und er griff schneidig seine natürlichen Feinde an. Diese flüchteten so rasch, dass er nur wenigen das Leben aus dem Leibe schütteln konnte. Die anderen beiden Hunde aber, die auf dieselbe Weise hereinbefördert worden waren, machten fast gar keine Beute mehr. So schnell war die unheimliche Gesellschaft verschwunden. Mit ihnen schien sich auch der Druck zu entfernen, der auf uns gelegen. Die Hunde wurden lebhafter und bellten fröhlich, indem sie noch einmal über ihre niedergestreckten Feinde herfielen, sie umherdrehten und wütend in die Luft warfen. Wir fühlten alle, wie wir wieder besserer Laune wurden. Vielleicht war es deswegen, weil durch das geöffnete Tor reine Luft eindrang und die verdorbene Atmosphäre verdrängte, oder weil wir uns selbst wieder im Freien befanden. Jedenfalls wich das unbehagliche Gefühl, das wir bisher empfunden, von uns, und wir vergaßen auf Augenblicke den furchtbaren Zweck unseres Kommens, ohne dass wir aber im geringsten in unserem Entschluss schwankend geworden wären. Wir verschlossen und verriegelten das äußere Tor wieder und legten die Ketten vor. Dann setzten wir mit den Hunden unsere Suche fort. Wir fanden nichts als eine ungeheure Menge Staub, der, vollkommen unberührt, nur von meinem ersten Besuch her noch meine Fußspuren aufwies. Die Hunde gaben kein Zeichen der Angst mehr von sich, und selbst als wir in die Kapelle zurückkehrten, sprangen sie fröhlich umher, als gelte es einer Kaninchenjagd im sommerlichen Walde. Der Morgen erwachte schon im Osten, als wir bei der Haustür das Haus verließen. Dr. Van Helsing hatte den großen Schlüssel vom Bund genommen und schloss sorgfältig ab. Dann steckte er den Schlüssel in die Tasche.
»Soweit«, sagte er, »wäre diese nächtliche Expedition erfolgreich verlaufen. Es ist uns kein Leid geschehen, wie ich sehr befürchtete, und wir wissen nun, wie viele Kisten fehlen. Mehr als alles andere aber freut mich der Umstand, dass dieser erste, vielleicht schwierigste und gefährlichste Schritt getan ist, ohne dass unsere verehrte Frau Mina in Mitleidenschaft gezogen worden ist, dass wir ihr Wachen und ihre Träume vor dem Entsetzlichen, was wir sehen, hören und riechen müssen, und dass sie nimmer vergessen würde, bewahrt haben. Eins haben wir außerdem noch festgestellt, wenn hier ein Schluss im Besonderen zulässig ist. Dass die scheußlichen Tiere, über die der Graf gebietet, selbst nicht mit seinen übernatürlichen Kräften ausgestattet sind. Denn die Ratten kommen wohl auf seinen Ruf, wie damals die Wölfe, als er sie am Verlassen des Schlosses gehindert, als er die jammernde Frau unschädlich machen wollte. Aber obgleich sie seinem Ruf Folge leisteten, flohen sie doch Hals über Kopf vor den Hunden unseres Freundes Arthur. Wir haben nun andere Dinge vor uns, andere Gefahren, andere Sorgen. Dieses Scheusal hat heute Nacht nicht das erste Mal seine Gewalt über die Tiere gegen uns ins Treffen geführt. Vielleicht ist er auch fort. Gut. Jedenfalls haben wir Gelegenheit gehabt, ihm Schach zu bieten in diesem Spiel, wo es sich um Menschenseelen handelt. Und nun wollen wir nach Hause gehen. Der Morgen ist nah. Wir haben alle Ursache, mit dem Erfolg dieser ersten Nacht zufrieden zu sein. Es mag uns bestimmt sein, dass noch eine Menge Tage und Nächte voll von Gefahren für uns folgen. Aber wir müssen vorwärts und dürfen vor keiner Gefahr zurückschrecken.
Als wir in unser Haus traten, war alles still. Nur in weiter Ferne heulte irgendeine Kreatur und aus Renfields Zimmer kam ein leiser, klagender Laut. Der Mann peinigte sich jedenfalls selbst nach der Art der Irren mit unnützen, qualvollen Gedanken. Ich trat auf den Zehen in unser Schlafzimmer und fand Mina schlafend. Sie atmete so leise, dass ich mein Ohr auf ihre Brust legen musste, um überhaupt etwas zu hören. Sie sieht blasser aus als sonst. Hoffentlich hat die nächtliche Besprechung sie nicht allzu sehr angegriffen. Ich bin wirklich froh, dass sie künftig von unserer Arbeit, sogar von unseren Beratungen, fernbleibt. Die Anstrengung wäre für eine Frau doch zu groß. Anfangs war ich ja nicht der Ansicht, aber heute weiß ich es besser. Es könnten doch Dinge besprochen werden, die sie in Sorge versetzten. Dann würde es unter Umständen schlimmer sein, ihr etwas verheimlichen zu müssen, als es ihr zu sagen,
wenn sie einmal argwöhnt, dass ihr etwas verheimlicht wird. So ist unser weiteres Werk für sie ein Buch mit 7 Siegeln, bis wir ihr endlich sagen können, dass alles vorüber und die Erde von dieser Ausgeburt der Hölle befreit ist. Es wird ja nicht leicht sein, nach dem Vertrauen, das wir ihr bisher erwiesen, sich nun plötzlich in undurchdringliches Schweigen zu hüllen. Aber ich muss stark sein. Morgen werde ich über die Ereignisse der Nacht Stillschweigen bewahren und mich weigern, über irgendetwas zu sprechen, was wir heute gesehen und erlebt haben. Ich legte mich aufs Sofa, um sie nicht zu stören. 1. Oktober. Später. Es ist begreiflich, dass wir alle uns etwas verschlafen haben, denn den Tag über waren wir schon sehr beschäftigt und in der Nacht fanden wir ja auch keine Ruhe. Sogar Mina muss erschöpft gewesen sein, denn ich war, trotzdem ich schlief, bis die Sonne schon hoch stand, doch vor ihr wach und musste sie 2 oder 3 Mal rufen, ehe sie zu sich kam. Sie war noch so schlaftrunken, dass sie einige Augenblicke mich gar nicht erkannte, sondern mich schreckerfüllt anstarrte, wie jemand, der aus einem bösen Traum erwacht. Sie klagte über Müdigkeit, weshalb ich sie noch länger ruhen ließ. Wir wissen nun, dass 21 Kisten fehlen, und wenn sie auf einmal wegtransportiert worden sind, so kommen wir ihnen doch leicht auf die Spur. Das wird unsere Arbeit bedeutend erleichtern. Je eher wir die Sache in Ordnung bringen, desto besser. Ich werde heute noch Thomas Snelling aufsuchen.